Guten Morgen, es ist Samstag, der 16. Mai 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für alle, für die behinderte schwarze Lesben auch keine besseren Menschen sind. Den Podcast für alle Endgegner der Deutschen Einheitspartei. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte, ja, die kennt ihr eigentlich, aber sie ist wichtiger als je zuvor, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast, nein, hat keine relevanten Werbeeinnahmen und auch keine Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Ich wähle eine sehr bevorzugte Runde und begrüße endlich wieder im Nackten Niveau aus Ostwestfalen YouTube-Satiriker Marc Philipp Clowny Clownswelt. Grüß dich, Clowny. Und aus Österreich die Gründerin und Vorsitzende auf Lebenszeit des Idi Amin Instituts für Orden und Ehrenzeichen, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Hello.
Hello.
Hallo, Freunde.
Ja, jetzt sind alle wach.
Aber sowas von.
Passt auch bestens, denn wir müssen, ich habe es schon in einem deiner vielen Titel, Ehrenzeichen und Dinge, die du natürlich im Leben akkumuliert hast, Milena, verraten eigentlich. Es ist mal wieder Zeit, wir haben es lange vernachlässigt, aber die Auszeichnungsmaschine des Systems läuft natürlich weiter auf Hochtouren und endlich kam es wieder zu einem großen Moment für die Demokratie. Einerseits, weil Sarah Bosetti, das ist eine sogenannte Komikerin des öffentlich-rechtlichen Staatsfunks, uns allen ja erklärt hat, wir seien zu doof für die Demokratie angesichts der Umfragewerte der AfD. Und während also der Staatsfunk in der einen Richtung austeilt nach unten, da verleihen sich die anderen am oberen Ende natürlich immer weiter kräftig ihre Orden und Ehrenzeichen. Diesmal niemand geringerer als Mario Draghi, der hat bekommen, nämlich den internationalen Karlspreis zu Aachen. Das ist ja eine Institution, die wir hier schon ganz oft erwähnt haben. Preisträger von davor waren Ursula von der Leyen, Wladimir Zelensky, Martin Schulz, Angela Merkel und auch Jean-Claude Juncker hat diesen Preis bereits bekommen. Er ist mit 1 Million Euro noch dotiert zusätzlich. Ja, keine Sorge, den dürfen die, ich glaube, formal weiß ich es nicht, aber sie behalten ihn nicht selbst, dieses Geld, sondern das ist Geld, was dann im Auftrag der Preisträger an zu unterstützende Dinge weitergegeben wird.
Also an Kinder wahrscheinlich.
Unbedingt. Es geht immer um Kinderschutz. Ja, wer das irgendwie ironisierend wiedergibt, ist wahrscheinlich...
Ich dachte an die eigenen Kinder.
Irgendwie wahrscheinlich schon. An irgendwelche NGOs. Ich frage mich, wer fehlt denn nur noch? Also wir haben fast alle ausgezeichnet. Und immer wieder treibt mich die Angst um, haben wir wen vergessen? Clowny, gibt es irgendjemand im Apparat, der endlich 1 Million kriegen muss und einen großen Preis, ein Ehrenzeichen, ein Bundesverdienstkreuz oder irgendwas? Wer wurde noch vergessen?
Saskia Esken.
Ah, hervorragende Wahl.
Tut mir leid, das ist
absolut.
Der sympathischste Politiker, der mir letzte Woche
das sympathischste ist, ja? Politiker, bitte.
Stimmt.
So viel Zeit muss sein.
Ja. Oh, korrekt gegendert, ja. Oder?
Nee, das... Also,
sie ist ja durchaus positiv aufgefallen letzte Woche durch eine regelrechte Videoserie gegen Bernd, der Höcke eingeladen hat, was ja sowieso ein Skandal in sich darstellt. Und ihre Reaktion war dann ja direkt aufzurufen, die Werbetreibenden, die könnten ja mal schauen, ob sich das mal abstellen lässt. Ne? Blacklisting würde sich das nennen.
Ja.
Und im Endeffekt einfach... Um das vielleicht in der Essenz auszuformulieren, sie ist der Meinung, Leute reden lassen, die ihr nicht gefallen, wie zum Beispiel Björn Höcke, sollten dafür finanziell ausgetrocknet werden, ihre Werbeeinnahmen verlieren. Das ist ja in der Essenz das, was sie damit ausgedrückt hat. Dann gab es einen sogenannten Storm und dann hat sie nochmal mit 5 weiteren Videos nachgelegt. Ja? Also normale Leute sitzen das aus. Ja? Das ist, nach 2 Wochen redet keiner mehr drüber. Ja. Aber Saskia Esken zerstört diesen Storm und macht dann 5 Videos gegen die Hater. Ja? Und hat sich dann nochmal blamiert. Das war schön.
Das ist großartig. Er hat übrigens Shitstorm gesagt, als es piepte, für alle, die sich wunderten, ob das... Nein, das kommt von Clowny und nicht von uns, das Zensieren. Aber das...
Shitstorm.
Ja, sehr gut. Saskia Esken in der Tat, brillante Wahl. Also sie hat ja dann alle, die ihre faschistische Aktion als Faschismus geißelten, als Faschisten bezeichnet. Ich gebe zu, das Wort ist komplett verbrannt mittlerweile, weil es überall rumfliegt. Milena, ich glaube, er hat den Besten prämiert. Gibt es noch irgendwen anders? Vielleicht noch irgendeinen, den du noch prämieren möchtest?
Ja, unbedingt. Und zwar jemand, der so lange schon was verdient hätte, was Größeres und nie was bekommt.
Trommelpöbel?
Das ist doch Karl Lauterbach. Der kriegt überhaupt keine Preise. Alle haben Preise. Drosten hat, glaube ich, sieht aus wie ein sowjetischer General inzwischen, wenn er sich seine Orden alle anheftet. Ja. Und aber irgendwie hat Karl Lauterbach noch nie was gekriegt.
Nein?
Ja. Nein, wahrscheinlich, weil er nie da ist. Der war ja auch mal der faulste Abgeordnete, also bevor er groß rauskam bei Markus Lanz. Ja. Also Karl Lauterbach, finde ich, hat unbedingt irgendwas verdient.
Ja, absolut.
Die Timmy-Ehrenmedaille, ne? Also Timmy soll ja jetzt gestorben sein. Also die Obduktion soll es dann ergeben, ob es auch Timmy war, der Wal, den sie da gefunden haben.
Also nicht die Obduktion von Lauterbach.
Die Obduktion, der könnte ja die Obduktion machen. Also der ist ja Spezialist für alles, wie wir wissen. Ne? Epidemiologe und Impfarzt und so weiter. Aber nochmal ganz kurz zu Bossetti. Die hat den ganzen Satz, der ging, glaube ich, so: Menschliches Handeln ist zu doof für Demokratie. Da habe ich gedacht, was ist denn das für ein doofer Satz?
Ah.
Menschliches Handeln ist zu doof für Demokratie. Ja. Ja, also nur nochmal, okay, um es klarzustellen, ne? Also
um Verwirrung zu stiften.
Bossetti, ja, Lindam, okay. Bossetti hat es auch nicht so mit der Deutschen.
Da hast du mich wieder auf einen Clip hingewiesen, den ich mir unbedingt nochmal vornehmen muss. Der ist ja voll an mir vorbeigegangen, aber das klingt nach einem klassischen Bossetti-Moment.
Ja, zwei Bier dazu sind empfehlenswert.
Irgendwo im Fernsehen hat sie es gesagt. Im Fernsehen.
Okay, also wir kümmern uns darum, dass für die Karl Lauterbach möglichst bald der Amboss am Bande gestiftet wird, den ich persönlich gerne um die Würgekette lege und ihn dann in der Nähe von Timmy dem Wal in der Ostsee verleihe. Auf einer Planke. Wir arbeiten daran. Bis dahin gibt es noch ein paar ernstere Themen, beziehungsweise weiß man nicht so ganz, denn die Kriege von US-Israelen, ja, die pausieren gerade irgendwie, zumindest medial, denn der große Feldherr selbst, der ist beim anderen großen Feldherr. Trump war bei Xi in China und berichtet darüber kräftig. Und zwar in Trump-typischer Art, the greatest, the best ever, eigentlich die größte Staatsreise von allen, könnte man meinen, schon der Abflug und die Vorbereitung von Air Force One, das Landen dann von Air Force One, Trumps Schritt über den roten Teppich und eigentlich alles wurde kräftig durch das Weiße Haus und begeisterte Influencer in Szene gesetzt. Das Ergebnis, Milene, allerdings, naja, ich weiß nicht, ich habe lange gesucht. Wirkliche Ergebnisse von diesem Staatsbesuch gab es irgendwie nicht. Man hat zusammen verlautbart, dass auch China wie Amerika dagegen ist, dass der Iran sich atomar bewaffne. Ich nehme mal an, jeder auf der Welt ist wahrscheinlich dagegen, abgesehen vom Iran. Ansonsten wenig konkrete Ergebnisse, aber sehr, sehr viel Wert auf gute Stimmung und freundschaftliche Töne, mein Eindruck.
Sehe ich anders.
Okay.
Ich glaube, das hat eine Menge Ergebnisse gegeben. Also der war als Dealmaker in China unterwegs. Mit einer riesigen Delegation, laut Bild, ja, 15 Billionen Dollar schwer. Also Elon Musk ist dabei. Boeing hat dort Deals gemacht. Ja, das ist schon rausgekommen. Tim Cook, also noch Tim Cook von noch Apple. Nvidia, dazu alle wichtigen Bankchefs. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge gelaufen. Ja, und zwar das, was sie beide als wichtiger empfinden, als jetzt gerade den Iran. Macht trifft Macht und das haben sie mit Respekt gemacht. Hierzulande haben sich die Medien ja darüber lustig gemacht, dass sich Trump bei Xi einschmeichelt. Ja, oh, der beste Freund und ein toller Staatsmann. Und die kapieren allerdings nicht, dass das zu diesem großen Spiel gehört. Und gerade in China, ja, die sind halt nur Annalena Trampolina gewöhnt, die vor dem Händeschütteln erstmal Menschenrechte einfordert. Und man hat ja auch gesehen, die wurde ja nie auf irgendwelchen Flughäfen abgeholt. Ja, also große Politik können die Europäer nicht, wissen auch nicht, wie es geht. Und großes Geschäft schon gar nicht. Also, weil, also alle haben hier berichtet, sehr hämisch, dass Xi Trump wegen Taiwan gedroht hätte. Aber kaum jemand hat gesehen, was für einen riesigen Aufwand der betrieben hat, um Trump zu empfangen, ja? Also größer geht's nicht. Und beide haben ihre Claims abgesteckt, ihre Wichtigkeit gezeigt und dann ging's halt auf Augenhöhe ums Geschäft, ja? Und vielleicht auch ein bisschen um die Neuordnung der Geopolitik, weil die beiden sehen sich ja, und wahrscheinlich auch zu Recht, als die mächtigsten Staaten. Europa spielt da wahrscheinlich eher keine Rolle. Also über die Ukraine gab es zumindest auch überhaupt kein offizielles Statement. Das interessiert die auch nicht. Ja? Also die EU soll das zahlen und die EU ist eh Zahlmeister. Was ist ganz interessant, was der slowakische Ministerpräsident Fico diese Woche gesagt hat. Der sagte wörtlich, die Russen werden die Amerikaner zu Marktpreisen mit Gas und Öl beliefern. Und die Amerikaner werden es dann mit einem enormen Profitaufschlag an uns verkaufen. Kann es wirklich sein, dass wir so blöd sind? Ja? Und der lustige Martin Sonneborn, der ja im EU-Parlament sitzt, kommentierte das mit, nach fast 12 Jahren in Brüssel kann ich nur sagen, klares Ja. Ja? Also Europa ist out und Russland sitzt natürlich irgendwie mit am Tisch dort, also oder saß in China mit am Tisch, weil Xi und Trump haben mit Sicherheit eher Sympathien für die Russen als für dieses verrückte Europa. das sich mit teurer Energie und Knebeln der eigenen Wirtschaft kaputt macht. Und auch ganz spannend, als kurz vor dem Abflug hat Trump noch gesagt, jetzt verliert er die Geduld mit dem Iran. Also hat dem Iran gedroht und der Ölpreis ist gleich gestiegen, was wiederum gut für die amerikanische Ölindustrie ist. Also ja. Also insofern glaube ich, dass da eine ganze Menge passiert ist.
Ja, absolut. Ich meinte auch, um daran mal zu erinnern, das, was halt an Ergebnissen präsentiert wurde. Das heißt, die gehen da weg und das Einzige, was verlautbart wurde, war die Iran-Angelegenheit, also dass die Atomwaffen angeht. Dass du mit dem Hinweis auf die Delegation aus meiner Sicht völlig recht hast, bei dem, was da mitgeflogen ist, die Menschen haben alle ihre Zeit nicht gestohlen, dass da ganz viel Geld geflossen sein dürfte, das ist ja sehr Trump-typisch. Und Clowny, was auch Trump-typisch ist, ist ja einerseits den zu drohen. Wir erinnern uns, er hat von Grönland gesprochen, wollte Grönland unbedingt haben, weil ja, Zitat, chinesische Schiffe vor Grönland die größte Gefahr überhaupt sind und der Krieg gegen China, also der Wirtschaftskrieg gegen China laufen muss. Ist ein bisschen wie Wolfgang Kubicki, wenn er weit weg ist, dann macht er die große Klappe. Wenn er dann da ist, dann Best Buddy, Best Friend. Und das ist der Trump-typische Move. Ist das eigentlich lange geplant gewesen von Trump? Ist das ein Umschwung? Ändert er da jetzt seine Politik? Ist er da vielleicht nur unter dem Druck seiner eigenen Mega-Verschuldung? Die amerikanischen Staatsschulden sind ja so hoch, ein Vielfaches des Bruttoinlands Produktes, weit mehr sogar als Deutschland, das will was heißen, und die EU. Hat er sich da irgendwie umgeändert oder ist das einfach absolut typisch Trump, wie er halt ist als Berufsopportunist?
Er ist ein Berufsopportunist, das ist nun mal so. Du hast ja auch vorhin Grönland angesprochen, auch die Sache mit dem Iran. Ich glaube, das, was wir da sehen, ist ein Bemerken, ein schon längst überfälliges Bemerken davon, dass die Welt nicht mehr unipolar ist, sondern multipolar wird, und man möchte sich noch das unter den Nagel reißen, was man sich unter den Nagel reißen kann. Und deswegen fängt man gerne den ein oder anderen Krieg an oder möchte Grönland in seinem Protektorat mit einordnen. Und im Falle des Iran-Kriegs ist das natürlich auch immer recht praktisch, um eben von den Epstein-Files dementsprechend abzulenken. Ich glaube.
Epstein? Operation Epstein Fury, also, davon habe ich gehört, das war das Israel, und aber Epstein?
Wir müssen ehrlich sein. Ich glaube, er ist peinlich verwickelt. Ich weiß nicht, wie sehr.
Ach komm.
Ja, aber peinlich genug, um mit allen Regeln der Kunst davon ablenken zu wollen. Das würde ich an der Stelle einfach mal in den Raum stellen.
Ja. Auf der anderen Seite hat das FBI gesagt, dass er einer der Ersten war, der den angezeigt hat. Schon damals, ich glaube 2008 oder so, oder 2006, als vor der ersten Verhaftung von Epstein, da war er ja nicht so lange im Knast. Und da hat Trump sich mit Epstein getroffen, oder die waren da irgendwo zusammen, und da war auch ein minderjähriges Mädchen dabei, und Trump hat ihn dann wegen Anstiftung Minderjähriger zur Prostitution angezeigt. Also, ja. Gut, ich bin jetzt nicht so sicher, wie der verwickelt ist. In
heißt ja auch nichts, ne? Haltet
ihn. Ich glaube, peinlich reicht. Es muss keiner der absoluten Mega-Verbrecher sein, die man dort ablesen könnte. Ja. Aber im Mindesten hat er anscheinend ja ein Interesse daran, davon abzulenken. Das würde ich mal in den Raum stellen. Und er ist so, wie er ist, ja. Er ist auch einfach nur ein weiterer amerikanischer Präsident, von dem, glaube ich, viele gerade auch in der Rechten sehr enttäuscht sind, weil das mit dem Iran finden eigentlich alle scheiße.
Könnte man so sehen, ja. Deine Magerbewegung hat ein ordentliches Problem. Und er hat sicherlich viele Unterstützer verloren, von Tucker Carlson über viele andere. Trotzdem macht er weiter Trump-Dinge, und während er in China das große Deals macht, auf Augenhöhe, wie du ja schon sagtest, Milena, da schaut er nach unten auf die EU und lässt der laut Reuters mitteilen, dass eine neue Deadline da ist, also eine Frist. Bis zum 4. Juli habe die EU nun Zeit, den amerikanischen Handelsbedingungen zuzustimmen. Ansonsten steigen die Zölle auf EU-Autos auf 25%. Eine schöne klare Ansage. Ja, damit ist eigentlich klar, wer Koch und wer Kellner ist.
Ja, denn ich glaube, der lacht einfach. Der haut so ein Ding raus und guckt dann, wer sich da ins Höschen macht in Brüssel. Ich glaube, das ist, ja. Ja, und er genießt es auch, glaube ich, Ursula von der Leyen zu demütigen. Ja,
das kann ich verstehen.
Also, ja, das glaube ich auch. Es gibt übrigens noch eine schöne Meldung aus den USA. Die New York Post meldet, dass Tulsi Gabbard, also die Direktorin der nationalen Geheimdienste, untersucht jetzt mehr als 120 biologische Labore im Ausland, die jahrzehntelang von US-Steuerzahler-Dollars finanziert wurden, um potenziell riskante Experimente mit Viren gemäß der Exekutivverordnung von Präsident Trump zur sogenannten Gain-of-Function-Forschung zu beenden. 40 dieser Biolabore übrigens in der Ukraine.
Zufall.
Also ich sag ungern, schon wieder eine Verschwörungstheorie wahr geworden.
Alles Zufall. Zufall ist übrigens auch, dass zufällig gerade der CIA-Chef auf Kuba eingetroffen ist. Denke ich mir nicht aus, ist kein Geheimwissen, keine Schwurbelei, sondern hochoffizielle Verkündung des Weißen Hauses und der CIA selbst, wer der CIA auf X folgt, das ist der einzige Geheimdienst, bei dem ich zurückfolge, der stellt fest, die CIA ist in Form ihres Direktors dort gelandet mit einem amerikanischen Staatsjet und verbreitet selbst Fotos, nur mit dem Bildschirmschrift Havanna, Kuba, da sieht man Herrn Radcliffe diskutieren. Vor einiger Zeit hat ja El Presidente Trump angekündigt, dass aufgrund des Ölmangels in Kuba man bald da auch vorbeischauen werde, wörtlich, Cuba will be next, und so scheint alles nach Plan zu verlaufen. Also jetzt ist die CIA offensichtlich zu Gesprächen in Kuba, während Kuba selbst verlauten lässt, staatsoffiziell, dass die, Zitat, genozidale Blockadepolitik der USA zu einer Ölknappheit auf Kuba geführt hat. Ja, alles.
Ja, die Leute werden dort sauer inzwischen, weil die keinen Strom haben und kein gar nichts, keine Energie. Und am Ende geht es dann gegen die eigene Regierung. Das wissen die natürlich in Havanna, und deswegen müssen sie wahrscheinlich einen Deal machen mit den USA.
Tja, insofern läuft für Donald Trump die Sache gar nicht so schlecht insgesamt. In Europa, naja, not so much. Wenn wir mal auf die EU schauen, dann scheint es doch vorne und hinten gewisse Probleme mit der Autorität zu bekommen. Allen voran könnte man sagen, hat wahrscheinlich Fritz BlackRock in Deutschland immer noch das größte aller Probleme, Milena. Er ist ja nicht unbedingt der beliebteste. Das einzig Beliebte an ihm sind Stromberg-Verhöhnungsvideos von Fritz Merz und Raps, in denen er erklärt, wie unsympathisch er ist. Insbesondere hat er ein Problem mit der Kassenlage, und nach viel Diskussion darüber, wie denn nun dann doch noch Entlastung für die unteren Einkommen kommen könnte und dass man Steuererhöhung vermeiden will, scheint es doch jetzt bitterlich ernst zu werden. In der CDU brach zuerst der Berliner Bürgermeister und bekennende Kinderpornofreund Kai Wegner aus der Front aus und verlangte Steuererhöhung für Besserverdienende. Und nun berichtet die Junge Freiheit, legt die SPD kräftig nach. Obwohl Bundeskanzler Friedrich Merz Steuererhöhung für Besserverdiener wiederholt und deutlich abgelehnt habe, hat die SPD nun in Form ihres Generalsekretärs eine drastische Anhebung des höchsten Einkommensteuersatzes auf 56% ins Gespräch gebracht. Bisher liegt die Reichensteuer, wie sie genannt wird, bei 45%. Ja, also das ist darüber hinaus auch, es reicht noch nicht. SPD-Politikerin Doris Achelwilm sagte der Welt wohl, auf diesen Spitzensteuersatz müssen noch zusätzliche Steuern auf Aktien oder Immobilienbesitz. Und so wie Kai Wegner aus Berlin meinen eben die SPD-Menschen, da müssen die Reichen einfach noch härter mit ran. Die sind so richtig pleite, hat man den Eindruck, Milena, und haben wenig Hemmungen, noch die Letzten zu vergrätzen, die Steuern zahlen.
Ja, die sind richtig pleite, und es geht ja weiter abwärts mit der Regierung. Also gestern hat die Regierung selber ein Papier ausgegeben, den Monatsbericht des Wirtschaftsministeriums, und dann steht da, ja, Stimmung noch einmal spürbar verschlechtert, Regierung wartet deutlichen Konjunkturdämpfer. Man fragt sich, wohin es noch dämpfen soll. Ich meine, natürlich ist der Iran-Krieg schuld.
Ja,
der Iran-Krieg ist hier schuld. Und auch, dass Deutschland kein Geld mehr hat. Aber an der Energiewende wird festgehalten. Ja? Also die Ukrainer kriegen weiter Milliarden, auch aus Deutschland, für den Krieg. Ja? Die EU, darüber reden wir bestimmt nochmal, bekommt jetzt Milliarden für die Unterwerfung der Bürger. Ja, und das, wie willst du denn das finanzieren? Mit Steuererhöhungen. Ich meine, was macht man, wenn es der Wirtschaft so richtig dreckig geht?
Schulden.
Steuern erhöhen.
Unschulden. So Sondervermögen. Könnt ihr mal mit Schulden aufhören? Das sind alles Sondervermögen. Ja, das haben wir wirklich gelernt. Ja, Clowny, scheint so zu sein. Ne? Also Milena hat es gerade schon angedeutet. Die EU ist rausgekommen mit einem Foto und einem Programm. Ich habe es wirklich erst für eine Fotomontage gehalten, schon vor einiger Zeit. Da hat Martin Sonneborn es gepostet. Ein Bürokratiegebäude in Brüssel, in dem ich überlebensgroß, es sah aus wie in einem der neuen Star Wars Filme, ja, wo die neue Ordnung, die letzte Ordnung, irgendwelche faschistischen Flaggen aufhängt. Eine riesige blaue Flagge, auf der Democracy stand, auf diesem Gebäude saß, wie bei Orwell.
Aber wenn und das da drauf steht, ne?
Also dann muss es drin sein, oder? Jetzt hat sie das Programm Agora EU aufgelegt. Apollo schreibt, ausgestattet mit 8,5 Milliarden Euro. 8,5 Milliarden Euro soll ein neues NGO-Programm bald Rassismus, Hetze und Transphobie bekämpfen. Sowohl online als auch offline. Zudem will man, Zitat, vertrauenswürdige und zuverlässige Nachrichteninhalte fördern. Clowny, ich habe so eine Ahnung, du bist nicht gemeint.
Ich glaube auch. Also ich glaube, die werden mir keine E-Mail schreiben. Ich würde es aber auch nicht annehmen. Also gerade in unserem Falle ist die Unabhängigkeit das Allerwichtigste, weil sonst fängst du an, dich selber zu zensieren. Ne? Ja. Und wenn man sich selber zensiert, dann macht man das aufgrund vor aus Angst vor Strafverfolgung oder so. Wir erleben das ja immer wieder mit, wie Paul absolut gar kein Blatt mehr vor den Mund nimmt, einfach sich komplett selber befreit hat. Wie ist das da eigentlich bei dir? Du kriegst da dauernd Staatsanwaltschaftsposten.
Ja.
Ja. Die landet im Klo oder was?
Nein, die landet überhaupt nicht im Klo. Die landet in einem riesigen Archivsystem. Ich bin ja großer KI-Freund und ich habe mittlerweile ein KI-betriebenes System, wo sämtliche Akten wirklich chronologisch und dann auch querverlinkt untereinander und mit allgemeinverständlichen Beschreibungen der Fälle sind und habe so eine Totmannschaltung eingebaut. Sobald ich irgendwie einen Unfall habe oder in irgendeiner Zelle lande, dann ist eine Woche später das gesamte Material im Netz für jeden, sodass jeder den Namen hat von all den Richtern, Staatsanwälten und all diesen anderen Faschisten. Es ist ja herrlich. Also Kai Wegner, der ja Kinderficker bewirbt mit amtlichem Geld, ja, der schickt die ja in Kitas in Berlin, das glauben immer alle nicht und sagen, hat der Brandenburg einen Schlaganfall, dass er sowas sagt. Nein, das ist die Realität, die den Schlaganfall hatte. Der befördert ja so Jurassic Parker, einen vielfach verurteilten Kinderpornoverbrecher, schickt den in Kitas, lässt die Polizei mit dem Galas machen und wenn ich das erwähne, dann gibt es einen Staatsanwalt in Berlin, Johannes Plog, der schreibt das sofort zusammen in so einer Liste, in einer kleinen Tabelle und schickt mir das und sagt, damit beleidige ich den Herrn Regierungschef.
Also, ich habe deine Twitter-Posts auch verfolgt durchaus. Ja, du meintest dann zwischendurch, dass da gar nichts mehr so präzise formuliert wird, was jetzt genau der Verstoß war oder so. Genau. Oder vielleicht habe ich das schlecht überlesen.
Nee, das ist richtig so, ja. Da steht dann drin, also damit hätte ich ihn beleidigt. Worin jetzt die Beleidigung bestand? Also in der schlichten Wiedergabe von Tatsachen kann ja eigentlich keine, nee, das wird nicht ausgearbeitet. Lustig ist, dass sowohl Kai Wegner in einer wirklich kinderkrakeligen Unterschrift, die werde ich natürlich auch veröffentlichen, sobald das durchbearbeitet ist, wie auch die Berliner Polizeipräsidentin wirklich persönlich Strafantrag gestellt haben. Deswegen die Polizeipräsidentin im Namen aller Berliner Polizisten, weil ich die Terrorschergen nannte, was sie ja sind, die Berliner Polizei gehört zu den übelsten Faschistenhelfern. Und dann stellen die wirklich Strafanträge und es gibt wirklich Staatsanwälte, die verfolgen das. Und eine Staatsanwaltschaft, die Berliner, hat in Form ihres leitenden Oberstaatsanwalts sogar in der Schweiz dann Rechtshilfe erbeten, man möge mich hier verurteilen. Sie ist krachend gescheitert damit, dass sie in eine peinliche Niederlage eingesteckt. Aber die versuchen wirklich alles und sie pfeifen aus dem letzten Loch. Also sie wissen, ihre Glaubwürdigkeit ist dahin. Und ich glaube, sie versuchen gar nicht mal mehr den Eindruck zu erwecken, dass sie da irgendwie rechtsstaatlich vorgehen.
Ich wollte auch gar nicht zu sehr auf dich ablenken. Mir ist das nur gerade über die Lippen gekommen. Das EU-Ding selber jetzt. Das klingt Agora eher... Ja, das klingt nach einer Art Manufacturing-Consent-Gebilde. Also jetzt nur aufgrund deiner Schilderung. Ich weiß nicht genau, worum es gehen wird, aber das sieht irgendwie ein bisschen so aus, als würde man da komplett im Offenen im Endeffekt seine eigenen Belange, Steuergeld, Allgemeinsteuergeld finanziert in die richtigen politischen Bahnen lenken und den richtigen mit dem richtigen Mittel ausstatten, um zu pushen. Was heißt denn Transfeindlichkeit? Also dass ich sage, Paul wird keine Frau, wenn er zum Amt gegangen ist?
Ja, das ist transfeindlich.
Ja.
Oh. Ja.
Na gut, dann sage ich das jetzt auch. Dann kriege ich ja Geld von denen, ne?
Ja.
Falsch verstanden.
Also bei 8,5 Milliarden, bei allem Witz, den man darüber machen muss, 8,5 Milliarden, das ist so viel Geld. Wir können davon ausgehen, es werden Posten geschaffen. Ja, das ist ja immer das Schlimmste, was geschieht, weil die werden nie wieder abgeschafft.
Und bei 8, das muss ja alles verwaltet werden. Ja.
Richtig.
Ja, klar.
Und bei 8,5 Milliarden gehe ich mal davon aus, das sind jede Menge NGO-Menschen, irgendwelche Beamten, die hauptberuflich Leute wie Clowny verfolgen mit Untersuchungen, mit Bußgeldbescheiden, mit Meldungen irgendwo. Das ist institutionalisierter Terror, der da aufgebaut wird, ja, um unter dem Label von Weltenrettung Maulkörbe auszuteilen. Und 8,5 Milliarden ist eine Stange Geld, Milena, oder?
Ja, ja, da kann man auch eine Menge schöne Überwachungs-KI kaufen und so. Ne? Kann man auch nebenbei. Aber was mir da gefallen hat, der Satz, also insbesondere strukturelle und intersektionale Diskriminierung wolle man bekämpfen. Und für
weißt
mich
direkt, woran du bist, ne?
Ja, ja, eben. Und für mich ist ganz klar, hier geht es ja nicht um Straftaten. Also Straftaten sind vom Gesetz geregelt. Hm. Weil strukturelle und intersektionale Diskriminierung klingt schon wieder so wolkig, ja. Ja. Also da geht es um Gedankenverbrechen, um Einschüchterung der Bürger. Die sollen einfach gar nicht denken, ich poste lieber mal gar nichts, ne? Damit ich nichts falsch mache. Und ja, also 8,5 Milliarden zahlen die Bürger Europas für ihre eigene Knechtung, ja. Also das ist ja überhaupt das Großartigste, dass wir uns unterworfen werden durch das Zahlen von Steuergeldern.
Ja. So sieht's aus.
Das gehört denen ja nicht, ja. Und lustig auch, NGOs sollen damit unterstützt werden. Ich meine, NGOs sollen mit Staatsknete unterstützt werden. Dann sind es wahrscheinlich keine NGOs. Ja, dann sind es, wie sagt Patrick Paap immer, Gongos.
Gongo, ist ein gutes Wort dafür. Ja. Also governmental, ja, non-governmental organizations.
Genau. Ganz genau.
Und Apollo News schreibt über dieses Projekt, Kulturstaatsminister Weimer begrüßt das Vorhaben. Das
ja klar, alle, die was zu verbergen haben, finden das super. Ja.
Ihr Lieben, so sieht's aus. Und was das ist, da wird dir auch geholfen, Clowny. Denn es gibt ja einen Mannesmann, so einen richtigen Testosteron-Panzer, den die Grünen am Start haben. Felix Banaschak, der Chef der Grünen. Das ist so ein weißer Teigklumpen, der immer über neue Männlichkeit spricht. Der will nämlich jetzt, schreibt Apollo News, dass Männer am Männertag, der war ja gerade, Christi Himmelfahrt, gegen Männer demonstrieren. Felix Banaschak.
War eigentlich Vatertag.
Ja, das hat man im Osten, glaube ich, Männertag genannt, im Westen Vatertag, Christi Himmelfahrt. Jedenfalls nützt das für einen politischen Appell, er fordert Männer dazu auf, zu einer Kundgebung zu gehen, die für Solidarität mit Flinter wirbt, statt mit Alkohol und sexualisierter Belästigung zu feiern. Es genüge nicht, einfach nur kein Täter zu sein. Tja, das ist
schön, ne? Aber so. Sie reiten diese Kampagne jetzt auch wirklich in einer absurd verzweifelten Art und Weise immer und immer weiter, ne? Ja. Also das hat ja alles mit der vom Spiegel lancierten Colleen Fernandes-Geschichte angefangen. Dann die in Kooperation mit Hate Aid und dann sitzen die da und sie macht mehrere Dokus halt auch zu diesem Thema. Dann steht das mit den KI-Fakes im Raum, dann steht es wieder nicht im Raum, ja, dann wird das ausgeräumt. Dann teilt sie trotzdem irgendwelche Instagram-Reels, in denen das wieder behauptet wird, in irgendwelchen Medien-Outputs. Ja. Dann wird die Berichterstattung mal wieder korrigiert, nachdem die das selber repliziert haben. Und dann ist das irgendwie ausgelaufen, nachdem auch Caroline Kebekus und dergleichen dann diese Beiträge machen mit... Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Song. Ja. Und der Feind in unseren eigenen Betten, das war, glaube ich, die geilste Zeile in diesem Song, die eigentlich die Ambition eigentlich so klar ausformuliert, wie es nur geht. Und dass Banaschak dann weiterhin darauf rumreitet, obwohl das halt mittlerweile schon gescheitert sein sollte. Ich weiß nicht, wen er glaubt, damit abholen zu können, aber die haben sich auch einfach... verrannt, ne? Ja. Also das wird jetzt bis zu Ende durchgezogen.
Hast du mitgekriegt, was Colleen Fernandes zuletzt versuchte, um wieder Aufmerksamkeit dafür zu kriegen? Das war das Geilste.
Ja.
Da hat sie mit sich selbst zitieren lassen mit dem Spruch, man hat mir die Wäsche, diese sexuell aufreizende Wäsche, einfach immer nur hingelegt. Ich wusste gar nicht, was das war und hab's deswegen angezogen.
Ich dachte mir, okay. Oh, ich habe das auf Twitter gesehen. Also, die Leute teilen dann dazu halt die Bilder, wo sie in diversen Männermagazinen dann halt wirklich...
Ja.
sehr leicht bekleidet zu sehen ist
sieht oder ja toll
Bikini
aus.
Irgendwo moderiert und so.
Absolut.
Klar, sieht ist ja eine objektiv schöne Frau, aber das wurde dann damit kontrastiert und damit dann halt auch, das war eine Vorlage, um damit dann Memes zu machen. Ne? Und das ist dann auch so geschehen.
Zeigt ja auch, was das für ein Opfer ist. Also ich meine, diese Dame, so hübsch wie sie ist, scheint sie nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein, wenn sie ernsthaft sagt, sie hat nicht gemerkt, dass der Badeanzug irgendwie aufreizend ist. Also das ist eine so dämliche Aussage, da hätte man, wenn man sie ein bisschen Sympathie für sie hätte, als jemand, der das macht, ne, hätte man sie nicht derartig vor den Bus gestoßen. Sie wird ja wirklich, also in wirklich menschenwürdig verletzender Art und Weise benutzt.
Aber das war der Sinn der Sache. Es ging doch nie um Colleen Fernandes. Hier geht es um mehrere andere Sachen. Ja, einmal diese ganzen Demos gegen Männergewalt und so weiter. Es wird jetzt hier klar gemacht, es geht um toxische Männlichkeit. Ja. Es geht auf keinen Fall um Menschen, die aus anderen Kulturen kommen und unsere nicht verstehen. Ja. Und sich hier vielleicht daneben benehmen. Da darf es nicht drum gehen. Also das wird ja komplett ausgespart. Das ist ja völlig, diese Männergruppe ist ja völlig tabuisiert. Einfach deswegen, weil die ja auch als Opfer gelesen werden. Ja? Ja.
Man sollte sich auch nicht ablenken lassen davon. Also
ganz genau.
Dafür jetzt zu Ende aus.
Genau, das ist die eine Geschichte. Ich habe nämlich... ganz witzigerweise genau diese Woche ein Interview zu dem Thema.
Das ist so ein Zufall.
Männerfeindlichkeit.
Das gibt's
ja, aber es ist wirklich ein Zufall. Ja gut, weil es mir halt auch aufgestoßen ist, dieses ganze Thema. Und mein Gesprächstag...
Kann ich verstehen, ich erlebe das ja in diesem Podcast auch.
Professor Klein sagt zum Beispiel, dass das Bundesfamilienministerium also quasi durchsetzt ist vom kämpferischen Feminismus. Ja, und da steht tatsächlich im Bundesfamilienministerium, und zwar da, wo es eigentlich um Jungen und Männer geht, weil eigentlich ist ja so ein Familienministerium erstmal für alle da, ne? Sollte man meinen. Da steht aber drin, Jungen sollten sich, sollten den Feminismus unterstützen, sich zurücknehmen, Verzicht üben oder auch mal die Klappe halten. Das steht da drin, in dem Papier, ich habe es extra nachgeguckt, in dem Papier des Bundes, des Bundesfamilienministeriums.
Das
ist immer sinnvoll, Claudi, oder?
Ja, und das ist das Ding. Also man muss aufpassen, auch bei dieser Fernandes- und Ulm-Geschichte. Gott allein weiß, was wirklich zwischen den beiden abgelaufen ist. Und das Ding ist
doch völlig wurscht.
Wir sollten uns nicht so viel dafür interessieren, was es am Ende war. Ob er jetzt irgendwelche, kann ja sein, kann ja nicht sein, was sie sagt, kann sein und kann nicht sein. Wir müssen es einfach als das sehen, was es ist, eine Kampagne, die darauf abzielt, das wieder in den Diskursraum hineinzurücken, möglichst weit herauszuzoomen. Ja, wir müssen auf eine Ebene herauszoomen im, ich nenne es jetzt mal progressiven Narrativ, weil auch Konservative bei diesen progressiven Narrativen mitspielen aus den CDU-Reihen. Das ist halt nun mal so. Auch Merz sagt, es gibt vor allem zwei Geschlechter. Ja, und wir zoomen so weit wie möglich raus, dass wir wieder auf eine Ebene kommen, die wir auf eine Menschengruppe kommen, die wir im Feindbild des Progressivismus anprangern dürfen. Und dann landen wir halt bei den Männern und versuchen halt eben die Wut über die immer prekärer werdenden Verhältnisse hier, der inneren Sicherheit auf den Straßen, die Leute trauen sich nicht raus, umzuleiten auf eine generelle Geschlechterspaltung. Und darauf wird abgezielt und das müssen wir bemerken und dagegen müssen wir uns auflehnen und aussprechen. Ja, das, weil das ist, aber ist halt einfach die klassische Spaltung, mal wieder. Ja.
Geschlechter und ganz konkret, ich denke, Entschuldigung, das sage ich immer wieder an, die Familie eben. Über die Geschlechter geht es auf die Familienspaltung, weil das als eine der wichtigsten Kleinzellen gegen staatliche Autorität eben das Schlimme ist. Ja. Diese Heteros werden halt immer platt gemacht, weil diese Mistschweine können sich ja fortpflanzen. Anders als andere, die müssen sich irgendwelche Zuchtfrauen holen oder adoptieren. Aber dieses Heteropärchen kann es ja theoretisch schaffen, sich selbst fortzupflanzen. Und da muss natürlich tiefstes Misstrauen gesät werden, weil Autorität von Eltern geht ja gar nicht. Sagt ja auch Ursula von der Leyen, gerade aktuell, hat sie erklärt, den Eltern muss ja endlich die Verantwortung für die Kinder abgenommen werden. O-Ton. Ursula von der Leyen.
O-Ton.
O-Ton. Ja, O-Ton, Apollo News zitiert, in Kopenhagen kündigte Ursula von der Leyen an, dass die EU eine EU-weite soziale Media-Verbotskampagne für Kinder und Jugendliche schon im Sommer kommen lassen werde. Soziale Medien müssten würden jeden Winkel der Kindheit bestimmen und da müsse den Eltern die Verantwortung abgenommen werden.
Ja. Ja, und dann lieber das Kind halt in ein öffentlich-rechtliches soziales Medium einchecken lassen, zum Beispiel als Alternative oder dergleichen. Ne?
Wie sagte schon der damalige Generalsekretär Scholz, wir brauchen die Lufthoheit über die Kinderzimmer. Ja. Genau darum geht's. Ja? Ja. Also erst nehmen sie dir die Verantwortung und dann nehmen sie dir die Kinder. Ja. So einfach.
So ist das. Und wisst ihr, wer dem zustimmt? Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass die anständige deutsche Ärztefunktionärskaste, die in keiner faschistischen Diktatur irgendwie Menschenversuche machte oder mit Giften die Leute impfte, dass die ausgerechnet zustimmt? Der Deutsche Ärztetag, ein Tag nämlich dieser Tage, und der fordert ein Social-Media-Verbot bis 16 Jahre. Ganz zufällig, während Ursula von der Leyen sowas auch. Heil Uschi und die Uniformen sitzen wieder besonders eng.
Übrigens hat Uschi jetzt gesagt, dass das schon im Sommer kommt. Soll. Das hat sie gerade. Genau. Ne? Genau. Also das Ende der Anonymität im Internet, im Grunde das Ende des Internets, das kommt jetzt im Sommer. Ja. Ja? Und sie hat ja auch gesagt, dass sie, wie war das noch? Wir müssen die EU muss das Internet umbauen, radikal umbauen, hat Uschi von der Leyen gesagt. Das heißt ja übersetzt, das Internet kaputt machen. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass sie sich keine Mühe mehr geben, auch die ID kommt ja jetzt, ne? Also weltweit kommt diese ID, weil sie jetzt auch technisch fertig ist, die geben sich keine Mühe mehr, uns das irgendwie nett zu verkaufen. Sie sagen es ganz offen und sie haben eine große Eile. Und das heißt für mich auch, sie spüren Widerstand. Ja. Also sie haben auch ein bisschen Schiss. Deswegen auch die 8,5 Milliarden, um uns das Maul zu stopfen. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Ja. Also bevor da diese EU implodiert und sie alle auf irgendwelchen Bänken oder bei Timmy landen. Deswegen
Preise bekommen. Hallo, Preise bekommen sie.
Ja, genau. Ja, das muss jetzt, ich habe den Eindruck, das muss jetzt ganz schnell gehen. Laut TKP schreibt ja auch, jetzt kommt noch der digitale EU-Produktpass. Mhm. Also jedes Ding, jedes Produkt kriegt so einen Pass verpasst. So wie wir die ID, kriegt es auch jedes Produkt. Und Die denken sich wahrscheinlich, wenn es so einfach geht im KI-Zeitalter, dann wollen wir bitte auch jeden nicht lebenden Lutscher überwachen.
Ist so. Und auch außerhalb der EU, also die EU-angeschlossenen Restgebilde, die gern wieder rein wollen, England natürlich, respektive Großbritannien, da ist das Programm, King Charles himself hat ja das Oberhaus eröffnet, respektive die Sitzung des nächsten Parlaments mit Ober- und Unterhaus, mit großem Pomp, wie es den Briten eigen ist, und erklärte dabei, my ministers will also proceed with the introduction of digital ID, um dann fortzuführen, dass diese Einführung digitaler ID die Art, wie hat das formuliert, es soll den Umgang des Bürgers mit öffentlichen Dienstleistungen erleichtern. Das ist ja mal schön, öffentliche Dienstleistung. Ach so. Also ja, so richtig ad tergo genommen zu werden, das ist eine Dienstleistung deiner Regierung für dich. Ja. Also sowohl in Großbritannien als auch in der EU soll das mit aller Macht eingeführt werden. Aber wir haben eine Hoffnung.
Aber Charles war immer der Top-Influencer der New World Order. Ne? Ja. Also man muss ihn einfach als Influencer sehen, nicht als irgendwas Größeres. Ja?
Okay.
Ja, ich wollte es nur mal gesagt
haben. Ich sehe, eine Hoffnung habe ich ja, was Deutschland angeht. Und das ist die unfassbare Inkompetenz unserer völlig überblähten Behördenstrukturen, auf so technische Änderungen einzugehen. Ich kann das immer wieder sagen, als jemand, der aus der deutschen Gesundheitswelt kommt, da ist durch das Faxgerät bis heute ja das Kommunikationsmittel Nummer eins. Und jetzt lese ich bei Heise, dass der deutsche Verfassungsschutz sich gegen Palantir entschieden hat für seine Überwachungsmaßnahmen, also gegen diesen Peter Thiel-Konzern, diese Datenkrakes. Und so,
hat sich umstritten gegen, steht da, umstritten.
Natürlich. Umstritten ist schlecht. Also nicht, weil es überwacht und so, sondern weil es das ohne die EU-Einflussnahme macht. Deswegen kauft der deutsche Verfassungsschutz jetzt bei den Franzosen. Heise meldet, der deutsche Inlandsgeheimdienst macht ernst beim Thema digitale Souveränität. Der typische Heise-Ton, hurra, wieder genialer Zug vom Staat.
Souveränität.
Genau, die John Nutten von Heise sind mit das Tollste, was so Regimetreue angeht. Das Bundesamt jedenfalls hat eine neue Software. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung fiel die Wahl nicht auf den umstrittenen US-Marktführer Palantir, sondern auf das französische Unternehmen Chaps Vision. Sie erhalten den Zuschlag. Und mein Tipp jetzt, Clowny, sie schaffen es einfach aus Bockigkeit, halt Technik zu nehmen, die lange nicht so funktioniert. Und das sichert uns hier noch einigermaßen ab. Sie kriegen es einfach nicht hin.
Ja.
Ich glaube schon.
Ja. Ich frage mich immer, ob eine gewisse Abwägung auch zwischen den Zeilen bei denen drin ist, die darin besteht, dass man tatsächlich irgendwann eine Regierungsverantwortung von ihnen nicht wohlgesonnenen Kräften nicht ausschließt und dann immer versucht, einen Mittelweg zu finden zwischen wir machen uns so stark wie möglich, aber auch nur so wie nötig, weil das fällt dann ja auch anderen in die Hand, wenn sie irgendwann mal diese Behörde auch mit besetzen dürfen. Das ist nur so eine Überlegung am Rande an der Stelle.
Du meinst doch nicht etwa mit Blick auf die Wahlprognosen Richtung Sachsen-Anhalt, da meldet jetzt ja INSA beispielsweise, dass die AfD 1 Prozentpunkt von der absoluten Mehrheit entfernt ist in Sachsen-Anhalt mit einem neuen Rekordwert von 42%. Ulrich Siegmund steht da in den Startlöchern und nun vermelden regimenahe Blätter ganz vollkommen entrüstet etwas, bei dem man sich dann fragt, Moment mal, ist das nicht der Normalfall, wenn die anders tun, dass nämlich die AfD im Falle eines Wahlsiegs Beamtenposten neu besetzen möchte.
Wahnsinn. Ja, genau. Oh nein, bitte nicht. Also den Shit, also den ihr Grünen jahrelang
würden
gemacht
das nie
habt.
Tun, ne?
Genau. Ja. Genau, das, was ihr jahrelang gemacht habt, dürfen dann auch andere machen, wenn sie an der Macht sind in der sogenannten Demokratie. Ja, nee, das ist so. Ja.
Das kommt ja immer darauf an, wer es macht. Also zum Beispiel ist man wieder bei den Grünen. Ne? Vorbereitung auf die AfD-Machtübernahme, schreibt die Junge Freiheit, hat jetzt ja auch der Grünen-Chef, den wir vorhin schon in Sachen Männlichkeit zitierten, Bundeswehrsoldaten offen zum Desertieren aufgerufen. Der Vorsitzende der Grünen, Banasch, hat junge Männer zur Fahnenflucht animiert, falls es einen Verteidigungsminister von der AfD geben sollte. Das hat er bei Thilo Jung gemacht. Das ist dieser Journalismus-Simulant, der auch in der Bundespressekonferenz dafür sorgte, dass Boris Reitschuster rausfliegt. Banasch meinte, dann können sie immer noch desertieren. Und im Nachhinein sagt er etwas hilflos, ich gebe zu, dass ich diese Frage noch nie gestellt bekommen habe. Er hat daher eine spontane Antwort gegeben. Denn auf Desertieren, schreibt die Junge Freiheit, stehen ja immerhin 5 Jahre Gefängnis. Aber Clowny, spricht alles für die Theorie, dass da doch die Windel voll ist?
Ich glaube ja. Aber das Verhältnis von den Grünen zum Krieg ist ja sowieso immer ein sehr fluides, ne? Also es ist halt so, wenn du selber deine eigenen Interessen umsetzen möchtest und irgendetwas in deinem Interesse siehst oder glaubst zu sehen, dann findest du Krieg halt immer toll und wenn andere Interessen damit verfolgen, dann findest du Krieg wieder blöd und dieser heuchlerische Aspekt, der schlägt sich eben dort dann auch immer Bahn, ne? Dann kannst du ja desertieren. Ja, das ist, ist das eigentlich strafbar, dazu aufzurufen?
Ja, ist es. Tatsächlich ist es, es haben auch schon diverse Menschen jetzt Strafanzeige gegen Herrn Banasch deswegen erstattet, auch aus der kritischen Ecke. Finde ich ja ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Also diese Anzeigerei in alle Richtungen ist so, das ist halt das Mittel derjenigen, die ihren Gegner irgendwie damit tot machen wollen. Klar ist das aus der rechten Richtung etwas eher mehr so ein Protestding, um zu zeigen, guck mal, das macht ihr immer. Ich finde es ein bisschen albern, aber formal ist es wohl strafbar, ja.
Super Zeit für Rechtsanwälte.
Ja.
Es ist so eine Sache. Natürlich gibt es so einen Wald, in den halt jetzt jahrelang hineingeschrien wurde. Und jetzt kommt so ein bisschen Echo zurück, ne? Aber nee, der Wald muss still sein, wir wollen nicht die Tiere stören. Das wird halt immer so sein, ne? Dass die Leute dann an der Stelle das Gleiche mit dem Gleichen vergelten. Ja, das wird man nicht aufhalten können. Ich glaube, wir werden irgendwann mal zu einer zivilisierten Gesellschaft zurückkehren müssen. Und klar ist an vielen Stellen schon sehr viel Geschirr und Teller wurden auf den Boden geworfen im Ehestreit, ja.
Das ist jetzt eine sehr milde Beschreibung. Das ist ja spantauglich. Wir werden uns viel zu verzeihen.
Ich bin schon fast in der Politik angekommen.
Clowny Spahn. Ich wollte gerade sagen,
es ist so, ja, aber es ist halt insofern albern, als dass man, also es gibt halt zwei Ebenen. Es gibt einmal, jemand haut dir eine rein, dann ist es nicht moralisch verwerflich, wenn du halt zurückschlägst, ja? Also da wird keiner von außen sagen, du hast jetzt aber hier dich gewehrt an dieser Stelle. Ob man das 1:1 auf diese Situation übertragen kann, ist halt fraglich, weil du dann natürlich auch, also ich kritisiere die Leute primär wegen der Ziele, die sie verfolgen und nicht unbedingt nur wegen der Methoden. Also es gibt halt auch Methoden, die absolut nicht gehen und den gesamten sozialen Frieden halt langfristig erodieren und zerstören. Und das kann sich halt leicht hochschaukeln, ja. Ob ich da jetzt bei Anzeigen die Grenze ziehe, das ist dann halt so ein bisschen juristische F***erei, wenn du verstehst, was ich meine. Also das machen sie halt alle irgendwie und dann wird da abgemahnt und hier abgemahnt und das kennt man ja. Ich glaube, aber irgendwo musst du halt die Grenze ziehen, ne? Also Höcker hatte eine gute Stelle bei Bernd, ja, kein Witz an der Stelle, ja. Hatte eine gute Stelle, ihr habt es ja alle gehört, Björn Höcke dort bei Ben Bernd und da ging es darum, was das Zentrum für politische Schönheit bei ihm gemacht hat. Und
gut, das ist ja was, das ist eine ganz andere Qualität.
Das ist eine andere Qualität. Ja. Genau. Und da sagt er also, ich könnte das mit Gleichem vergelten.
Erzähl's doch mal kurz für die es nicht wissen.
Ach so, ja, vielleicht noch mal kurz, also laut eigenen Angaben, das haben sie dann zurückgenommen, haben sie ihn wohl nicht beschattet. Ja, kann sich jeder jetzt mal selber überlegen an der Stelle. Die haben ihm, nachdem er eine Rede gehalten hat und dort, ich glaube, Augstein zitiert hat mit dem Denkmal der Schande, haben sie ihm selber, ja, dieses ein Holocaust-Mahnmal in den Garten gebaut des Nachbarhauses, wo sie sich eingemietet haben. Er hat dann selber noch in dem Podcast geschildert, man hat sich da erstmal gewundert, auch vielleicht wird da ein Fest geplant, da war ein großes Zelt, junge Leute gehen ein und aus, man hat ab und zu mal gegrüßt und so, mal rübergewunken und dann kam am Ende raus, das waren tatsächlich diese sogenannten Kunstaktivisten, die ihm da dieses Mahnmal reingebaut haben und das war natürlich für die, das hat ja Signalwirkung, das ist auch ein, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wer bei dir ein- und ausgeht und ne, das hat eine gewisse, da ist eine andere Ebene drunter.
Steuergelder bei der Arbeit.
Ich weiß nicht, ob die direkt vom Staat Geld bekommen. Ich bin ja, nicht, aber sie haben aber gute Kontakte, das weiß ich.
Natürlich
das
werden die irgendwie gefördert. Natürlich. Wo sollten die denn das Geld sonst herhaben? Das wird entweder von der Amadeo Antonio Stiftung verteilt, weil die verteilen ja sehr viel, ja, an NGOs, auch an diese Pornobrüder, die da in Sachsen in der Schule aufgetaucht sind. Und
die Kontakte zur Berliner Polizei sind auf jeden Fall da gewesen bei Weidel Interview, ne? Also das
ja, ja, natürlich. Da spielt nichts, hat mit nichts zu tun, wie Paul immer sagt. Nein, genau. Aber die kriegen natürlich alle, werden die da, die werden doch alle gepampert. Das sind politische Vorfeldorganisationen, die genau das tun sollen, was sie tun, ja. Aber es gab doch diese Woche noch so eine hübsche Geschichte mit den Grünen in Sachsen.
Ja, vielleicht um die Höcke-Sache nur zu Ende zu ziehen.
Ach so, Entschuldigung.
Ja. Genau, weil das sollte ja nur kurz dargelegt. Es sollte nur kurz dargelegt werden, was sie da bei ihm gemacht haben.
Stimmt.
Und das war ja auch ein, wir kommen an dich ran, ja im Endeffekt. Ja. Und er hat dann selber geäußert, dieses Gleiche will ich nicht mit dem Gleichen vergelten, weil ich werde dann, sinngemäß hat er es ausgedrückt, wir werden dann so wie diese Leute. Und so dürfen wir nie werden. Ja. Und solche Methoden in dieser Form enttarnen sich selber. Das findet niemand wirklich gut, was die gemacht haben. Und man kann vielleicht zynisch Danke dafür sagen. Also das ist nicht schön gewesen, aber das hat deren Ruf keinen Zutrag geleistet. Und man darf nicht auf diese Ebene hinabgehen, man darf sich selber nicht erhoffen, dadurch dann weiterzukommen, weil wir gewinnen ja bereits. Wir gewinnen bereits, ohne dass wir uns Methoden wie diese Leute aneignen mussten.
Stimmt
und
schon.
Ich verstehe nicht, warum man das dann auf so eine Ebene erweitern sollte. Ich weiß nicht, was für ein strategischer Vorteil sich daraus ergeben sollte, außer dass du die Leute einfach abschreckst.
Hm. Ja, gewinnen ist so eine Sache. Ja, wir gewinnen, weil immer mehr ans Licht kommt, ja, weil immer mehr Menschen verstehen, ob das jetzt auch die Wahrheit über Corona ist oder die Ukraine und so weiter. Immer mehr Menschen verstehen. Aber deswegen auch die Eile in Brüssel. Genau deswegen fangen die damit ganz schnell, das muss ganz schnell 8,5 Milliarden ne, und so. Deswegen, das ist ein Wettlauf und wer als Erster im Ziel ist, ist noch, leider noch nicht entschieden.
So sieht's aus. Wie verzweifelt die Lage tatsächlich ist, hat dieser Tage aus meiner Sicht ein Stück in der sogenannten Taz, in der Tageszeitung gezeigt, das mich überrascht hat. Also dass die niedrig können, ist bekannt. Da lautet die Überschrift tatsächlich, die AfD will analog zu Nazis Behinderte ermorden. Das war nicht die wörtliche Überschrift, aber das war die Aussage der Überschrift, weil das als Zitat geschaltet war, AfD-Politik für Behinderte ist analog zu den Nazis. Ja, die Behauptung ist nicht nur inhaltlich kompletter Schwachsinn, sondern ja eine Geschmacklosigkeit neuen Format. Das entstammt vom Taz-Autor Andreas Speit. Der ist aus meiner Sicht entweder ein Verbrecher oder selbst in einem Ausmaß geistig behindert, dass er vor jedem Gericht straflos davonkommen müsste mit dem, was er da macht. Aber dass das gedruckt wird, dass also wirklich als großen Text in der Taz da steht und angedeutet wird, die AfD wolle ja Behinderte ermorden. Das ist, zeigt einfach, also abgesehen von der Idiotie dieses Autors, ja den Grad der Verzweiflung. Also man versucht wirklich mit jeder radikalsten Übersteigerung jetzt irgendwie zu verhindern, dass es so weitergeht. Die Umfragewerte sind ja auf Bundesebene. Krass, die CDU ist vollkommen abgeschlagen. Der unbeliebteste Bundeskanzler aller Zeiten. Überall holt die AfD auf. Sie wissen eigentlich, sie kommen nicht mehr an die Leute ran. Sie schaffen es nicht mehr, die Wähler irgendwie zu erreichen. Sie wollen vielleicht noch die letzten Vollidioten, die sie mit so einem Zeug kriegen können, dazu kriegen, dann noch vielleicht 1-2% zu retten. Aber im Grunde stimme ich dir damit zu, Melina. Das ist jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Die versuchen jetzt rechtzeitig, die wirklich Zensur- und Terrormaßnahmen da reinzuziehen, die sie brauchen, um zu verhindern, dass die AfD überhaupt gewählt werden kann.
Ja, es kann schon sein, dass vor September noch was passiert. Ja? Also was Größeres und Gröberes passiert, um entweder diese Wahl zu verhindern oder die AfD irgendwie so zu desavouieren. Dankeschön. Dass sie dann tatsächlich nicht gewählt werden kann, schwierig, aber ja.
Hunter hat nicht geklappt, oder?
Also. Ich meine, das ist ja auch, alles was sie tun, um diese Brandmauer weiter am Leben zu erhalten, bringt der AfD mehr. Ja, das ist schon wirklich erstaunlich, dass da nicht irgendjemand zum Beispiel jetzt in Sachsen-Anhalt sagt, leckt mich. Sven Schulze, der neue Ministerpräsident, der tut das nicht. Der sagt tatsächlich, der warnt vor einem Schulsterben, wenn die AfD an die Macht kommt. Ich meine, wie blöd muss man denn sein? Das sagt der allen Ernstes, um die Leute davor zu bewahren oder zu warnen, die AfD zu wählen. Ja, was glaubt denn der, wie blöd die sind? Ja?
Haben die Angst davor, dass die AfD eine Bildungspflicht einführt und die Leute dann lieber ihre Kinder zu Hause
haben? Der Vorläufer von Sven Schulze, wie auch immer er ausschauen mag, Herr Haseloff hat ja letzte Woche dann gesagt, ja, das Abitur wird möglicherweise nicht mehr anerkannt.
Ja, genau.
Ja? Ich darf vielleicht also nochmal.
So dämlich.
Ja.
Apropos Abitur, ich darf nochmal vielleicht nachlegen
Abitur?
Was, Abitur?
Das habe ich geschafft!
Bist du nicht selbst Lehrer sogar oder so quasi Lehrer?
Ja, nee, ich habe mein Studium ja erfolgreich abgebrochen, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Ne? Also Biologie und Musik war mein Studium und Bachelorarbeit nicht mehr fertig bekommen. Das lag nicht zuletzt auch daran, dass ich in der Corona-Zeit mich nachhaltig radikalisiert habe.
Vernünftig.
Immer diese Ausreden für die Bildungsverlierer.
Da kann noch was aus dir. Ich bin ja mittlerweile der Meinung, also die meisten Menschen, mit denen ich arbeiten darf heute, die haben die Uni entweder gar nicht angetreten oder sie erfolgreich abgebrochen. Und das sind mit Abstand die Klügsten, die ich kenne, auch die aus dem Innenbetrieb. Ich kenne auch 1-2 Kluge in den Universitäten, aber die meisten, die sich das vermieden haben, diesen Prozess der Anpassung, stehen besser da. Aber Entschuldigung, diesen Exkurs. Ich wollte jetzt nicht das Ding auf dich richten. Du warst mitten im Satz, Clowny.
Alles gut. Ich wollte nur noch mal zu dem Analog zur Ideologie der Nationalsozialisten vielleicht nachlegen. Ich habe den gerade mal kurz überflogen, den Artikel. Also es scheint in Summe einfach mal wieder darum zu gehen, dass, dass es auch um Schulpolitik geht und um Nicht-Inklusion zu jedem Preis durchzuführen. Mhm. Ja, und dann antwortet ein anscheinend ein Henrik Krämer sinngemäß in einer aktuellen Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte.
Natürlich.
Ja, dass diese etlichen Äußerungen von AfD-Politikern dann eben sinngemäß dieser Analogie zum NS
Wahnsinn.
Darstellen ja. würden. Zum Beispiel, weil das hier unsere Wahnsinn. Kinder nicht leistungsfähiger mache, wenn man ja. zum Beispiel ja, die Inklusion um ja. jeden Preis in den Klassen zum Beispiel durchzieht. Was stimmt. Ja, dafür haben wir ja Förderschulen.
Richtig.
Und du kannst dir die Umfragen unter Lehrern anschauen. Die meisten Lehrer, das letzte, was ich gesehen habe, News for Teachers, ist so eine Fachzeitschrift. Da waren es 75%, die sich mit Inklusion überfordert fühlen und ein ähnlicher Grad an Prozenten, die noch nie darauf vorbereitet worden sind. Also ja, warum keine Sonderschulen?
Inklusion behindert, sage ich immer wieder. Inklusion behindert und bringt gar nichts. Und Höcke, der selber Lehrer ist, mit vielen, vielen Jahren Erfahrung, auch Vertrauenslehrer sogar an seiner Schule war, auf sich beliebte, wahrscheinlich war er in der Nazischule, in so einer Napola-Anstalt, wo nur blonde, gescheitelte Jungs rumrennen. Der ist ja im Landeswahlkampf, den er machte, damit mehrfach mit anderen aneinander geraten, mit vermeintlichen Bildungsexperten, die eine Schule wahrscheinlich noch nie von innen gesehen haben und hat ja da auch ganz ruhig genau das erklärt, was du gerade gesagt hast und wurde da
ich habe das selber miterlebt, Alter.
Na klar, ich bitte dich, wenn du das im Bekanntenkreis umguckst, wo behinderte Kinder als Inklusionskinder da in den Klassen sind, es behindert alle Beteiligten. Es ist reine Ideologie, es bringt gar nichts, weder dem da geholfen werden soll noch den anderen. Aber,
ist doch eigentlich klar auch, in der Logik schon.
Komm doch jetzt nicht mit gesundem Menschenverstand. Hallo, das ist rechtsradikal. Ja. Aber das Irre ist doch hier, ich meine, dann die Anti-Inklusionspolitik, die sollen sie die so nennen, ja, also rechtsradikale AfD betreibt Anti-Inklusionspolitik, dann wären Teile davon noch richtig. Aber soweit so geschmacklos zu werden, dass man unterstellt, sie würden die ermorden wollen, weil die Nazis haben ja nun mal nicht keine Inklusion betrieben, sondern haben Behinderte ermordet. Und das allein, also das ist derartig, es ist nicht schäbig, es zeigt von totaler Verzweiflung, weil so blöde sind ja auch die Taz-Leute nicht, dass sie wissen, was sie da machen. Das glaubt ihnen ja nicht mal mehr der radikalste Taz-Leser.
Dafür kannst du Danke sagen eigentlich, ne? Also solche Formulierungen, solche Artikel, die sind eigentlich auch mal wieder, das hilft nur die Rechten, ja, in diese Kategorie lassen, die sich dann einordnen, weil das ist, du hast es schon dargelegt, es ist so überzogen, dass du damit Leute von dir abstößt, weil da geht halt keiner mit. Das ist kompletter Schwachsinn.
Naja, das ist halt, also ihr dürft die Leute jetzt nicht überschätzen. Es gibt ja immer diese Umfragen, Achim Winter macht ja auch immer ab und zu eine so bei den Leuten auf der Straße zur AfD. Ja. Und AfD, ganz schlimm.
Und Achim sucht sich jetzt auch die raus und zeigt die lustig sind.
Also, aber es gibt die ja auch im normalen Fernsehen. Da werden sie halt nicht lustig vorgeführt, sondern als ernste Bürger vorgeführt oder gezeigt. Die Leute wissen gar nicht, warum sie die AfD so scheiße finden. Ja? Also sie finden die AfD super scheiße und gefährlich und so weiter. Das haben sie schon inhaliert. Also diese Propaganda über Jahre jetzt, die ist schon angekommen in vielen Köpfen. Das sind vielleicht nicht Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben. Ja? Aber es sind Menschen, die einen Wahlzettel ausfüllen können.
Es gibt sie. Ja, das ist definitiv richtig. Und damit sind wir wieder bei Hunter, weil da habe ich ja das Gefühl, die Hunter-Virus-Shitshow, die hat ja nicht so richtig verfangen, oder?
Also war das?
Also ein paar Ratten waren auf einem Schiff irgendwie so und da jemand hat sich infiziert, so Kurzfassung. Und das wurde alles zu einer riesigen Hunter-Gefährdungsgeschichte gemacht. Also ein Kreuzfahrtschiff, was unterwegs war Richtung Teneriffa, da gab es wohl einen Todesfall darauf, von dem der Kapitän erst noch erklärt hat, vollkommen natürlicher Tod, wie er auf Kreuzfahrtschiffen häufig vorkommt, weil da halt sehr viele alte Leute drauf sind. Daraus machte die WHO unter ihrem Chef Terroristen Tedros, der ja früher für eine Terroristenorganisation eben Oberfunktionär war, bevor er dann in die WHO-Terrororganisation wechselte, einen gefährlichen Hunter-Virus-Ausbruch, von dem er vielfach versicherte, es ist überhaupt nicht gefährlich, keine Sorge, genau wie zu Beginn von Corona wurde erklärt, es besteht gar keine Gefahr, aber Tedros fuhr persönlich dann nach Teneriffa und da mit großem Bahnhof und Militärbussen und Vollisolationsanzügen in Szene zu setzen, wie diese Terroristen vom Boot runtergebracht wurden, um dann unter Militärschutz in eine Quarantäne gebracht zu werden. Und lange bemühten sich ja alle Staatsmedien 24/7 völlig aussagelose Dauerübertragungen von diesem Schiff aus irgendeinem Hafen zu zeigen und irgendwelche Nullmeldungen einzublenden. dass dieses Virus nun ja vorhanden sein soll und aber trotzdem überhaupt keine Gefahr bestünde. Dann, und das war der bisherige Höhepunkt, poppte dann so ein Video auf von einem tränengerührten sogenannten US-Reise-Influencer, der also wirklich als Paradeschwuchtel da auftrat und wie also karikierend, wirklich wie eine Klischeeschwuchtel karikierend, heulend erklärte, sie würden hier zu Fällen gemacht und die Menschlichkeit würde vergessen werden, die sie auf dem Schiff sitzen, seien ja betroffen von diesem schrecklichen Ereignis. Es kam schnell heraus, dass dieser Mann auch schon während Covid-19 als Laienschauspieler auftrat, um die Gefährlichkeit von Covid klarzumachen. Damals markierte er wohl einen Intensivpatienten. Seine Schwester ist selbst Managerin eines Medizin-Lobby-Kommunikationsindustrieunternehmens, das für Krisenkommunikation zuständig sei. Und danach ist diese ganze Hunter-Virus-Shitshow irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl, im Sande verlaufen, Milena, oder? Köchelt das weiter? Versucht man es noch weiter? Geht es noch weiter?
Naja, also ich meine erstmal Hunter, das klingt wie ein Hit von Scooter. Ja, das ist mir gleich aufgefallen. Ja, klar, das ist natürlich alles inszeniert. Man darf ja auch nicht vergessen, dass, also wenn man feststellt, dass jemand infiziert ist, dann geht das über PCR-Tests. Ne? Und wir wissen, was wir vom PCR-Test zu halten haben. Übrigens hat der große Prophet und Menschenfreund Bill Gates das schon 2021 vorhergesehen. Da hat seine Impfallianz Gavin Hunter nämlich als Hunter, als mögliche neue Pandemie angepriesen. Das hat irgendwie Stefan Homburg auf X ausgegraben. Und sie üben sich wieder in Verwirrung stiften. Also erst Hunter wird nur ganz schwer übertragen. Ein paar Tage später, Hunter kann sich auch ohne direkten Kontakt übertragen. Dann gab es ja noch ein neues Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne. Angeblich Norovirus. Und dann hieß es, oder doch Hunter. Und dann hieß es, ach nee, kein Hunter. Wahrscheinlich verdorbene Lebensmittel. Aber, und jetzt kommt's. Plötzlich 6 Wochen Quarantäne für angebliche Risikokontakte, ja, wegen angeblich hoher Inkubationszeit. Also 6 Wochen für Menschen, die nichts haben und höchstwahrscheinlich auch nichts haben werden. Aber die 6 Wochen, die sind jetzt eingeführt und die stehen auch beim RKI schon auf der Seite. Da steht wortwörtlich, eine infizierte Kontaktperson kann bereits ab dem Auftreten erster leichter oder unspezifischer Symptome ansteckend sein. Also einmal steht das mit den 6 Wochen und dann das. Also, da steht offiziell beim RKI, Ansteckung geht ganz schnell. Ja? Also ich glaube, die 6 Wochen sollten eingeführt werden, dass die jetzt allgemein gültig werden fürs nächste Mal. Ich glaube, da haben sie schon was erreicht. Und natürlich die Angst aufrechterhalten, so nach dem Motto, die WHO hat ja das Jahrhundert der Pandemien ausgerufen. Darf man nicht vergessen, das haben sie für dieses Jahrhundert. Und ansonsten ist halt alles wie bei Corona. Wir haben ja die üblichen Männchen mit den Seuchenanzügen gesehen, die Risikopassagiere abgeführt haben. Lustigerweise, drumherum hatten alle Jeans und Hemd an. Ja, das war, also die Fotografen,
Milena, Fahrer. Milena, das hilft nur die Rechten, was du da machst. Ja,
okay. Das hilft nur die Rechten, ja. Und alle eins darf man nicht vergessen. Ja, kurz vor dieser Hunter-Hysterie ist übrigens mal wieder der Pandemievertrag vertagt worden, also gescheitert. Nicht, weil irgendwelche Leute Angst hätten, dass die Bürger dann geknechtet werden. Nein, man ist sich noch nicht einig, was die Aufteilung der Profite durch neue Impfungen sein sollte. Also wie man das am besten aufteilt. Und der Gipfel der Verwirrung, das hat mich jetzt wirklich schon verwirrt, dass Tedros, der ja nach Teneriffa geflogen ist, weil ja gar nicht so schlimm war, der jetzt schickt jetzt lustige Strandbildchen von Teneriffa.
Ah ja?
Ja, per X.
Ach so.
So irgendwie so das Meer, die Wellen, also das verwirrt wirklich, finde ich.
Okay. Der dürfte mal raus und hat die Gelegenheit genutzt, ja gut, Tedros auf Teneriffa. Das geht irgendwie weiter, ich glaube es auch. Ob sie übrigens durchkommen mit dieser Hunter-Story, das wage ich doch zu bezweifeln. Das glaubt ihnen, glaube ich, tatsächlich niemand mehr vor diesem Virus.
Ist kollabiert.
Machen
wie
sie das nächste Mal. Oder Vogelgrippe. Vogelgrippe ist auch ein ganz heißer Kandidat.
Da habe ich sogar eine Wette am Laufen tatsächlich mit einem meiner Gäste in meinem Podcast. Der wettet, er hat gewettet, dass die Vogelgrippe das nächste Ding wird.
Okay.
Ich habe dagegen gewettet.
Dann hat er jetzt verloren.
Hat niemand verloren.
Also nach gewonnen. Hunter jetzt das nächste, Entschuldigung. Also das jetzt
allgemein das nächste Ding.
Also das richtige Ding.
Ach so.
Ähnlich wird wie Corona. Aber ich glaube, das kannst du halt, der Intervall wäre zu kurz. Also die Leute müssen es noch besser und länger vergessen, bevor du es nochmal durchziehst. Ich glaube, das wäre jetzt schon ein bisschen zu früh. Aber vielleicht bin ich da naiv.
Ja, wir
wissen es nicht.
Wir werden auch das sehen, genau. Viel Glück mit deiner Wette. Das kommt auf. Am Ende kommt aufs Gleiche raus für die Betroffenen, aber wir werden auch das sehen. Was weitergeht unverändert, immer wieder und leider kann man nur sagen, das ist natürlich die endlose Serie von Messergewalttaten, anderen Raubmord, Vergewaltigungs- und Gewaltverbrechen, die die Vielzahl der sogenannten Migranten seit Angela Merkel über Deutschland und Europa bringt. Die Junge Freiheit berichtet, Krankenhausärzte haben einen 33-Jährigen mit einer Notoperation zunächst das Leben gerettet, der beim Einsteigen in einen Bus lebensgefährlich verletzt wurde. Ein Mann, der sich später nach einer Festnahme gegenüber der Polizei als in Damaskus geborener Syrer ausgab, hatte ihm ein Messer in das Genick gerammt. Vorher soll er ihn noch nach Zigaretten gefragt haben, was das Opfer ablehnte. Die News berichtet, zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren stehen im Verdacht, sich an einer Schule in Koblenz an einem 11-jährigen Mädchen sexuell vergangen zu haben. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft soll die Tat am 28. April auf einer Schultoilette passiert sein. Gegen den 20-jährigen Hauptverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Es handelt sich um einen afghanischen Staatsbürger. Und in Großbritannien ist der wahrscheinlich bizarrste und wahrscheinlich auch schrecklichste Fall diese Woche geschehen. Apollo berichtet, ein 18-jähriger britischer Student namens Henry Novak wurde auf dem Heimweg von einer Feier von einem Sikh namens Vikram Divgar mit einer 20 cm langen zeremoniellen Klinge erstochen. Als die Polizei nach dem Notruf eintraf, verhaftete sie zunächst das Opfer Novak, da Divgar behauptete, rassistisch beleidigt worden zu sein. Novak verlor kurz darauf noch in Handschellen das Bewusstsein und starb auf der Straße. Divgar und seine Mutter werden nun des Mordes bzw. der Beihilfe beschuldigt. Ja, aber aus meiner Sicht das logische Ende des weißen Hasses und der rassistischen Mordkampagne, die die Politik da betreibt, so dass jetzt die Opfer verhaftet werden dafür, dass sie sich auch noch melden, ja.
Wenn sie auch noch ein Messer im Leib haben, ne? Das ist ja unfassbar.
Das ist halt auch eine Stufe über, das ist noch eine Stufe über dem, sie beleidigt den Vergewaltiger im WhatsApp-Chat und wird dafür dann verurteilt, während er Bewährung bekommt. Ja. Das ist halt, wir nehmen ihn fest, während er vorher abgestochen wurde und er stirbt. Das kannst du ja auch nicht ausdenken. Ich weiß auch, ich bin gleichzeitig sprachlos und gleichzeitig auch unglaublich zynisch geworden, was das angeht, ne? Es berührt dich und gleichzeitig spürst du gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gefühlslage nachvollziehen könnt. Das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben.
Was sollst du auch machen? Also tatsächlich, wenn du das emotional betrachtest, dann geht nur Hass. Ja? Du kannst ja diese Kreaturen, kann man ja nicht mit gedämpfter Emotion betrachten. Man muss davon so weit inneren Abstand kriegen, dass man nicht selbst zu diesen Mitteln greift. Dann ist das Falsche. Es ist nicht die Antwort, diese Leute öffentlich abzuschlachten, sondern es ist natürlich die Antwort, ihre Enabler, die verantwortlich, das sind unsere eigenen Politiker, zu verhaften und diese Leute außer Landes zu schaffen.
Das sind die Schlimmen. Die Verantwortung, die Polizei, die diesen Mann verhaftet hat. Das ist das. Ja, genau.
Ja, die Hintermänner sind natürlich die Verantwortlichen, das ist richtig. Diese Täter sind die Waffen, die muss man genauso natürlich unschädlich machen, muss sie außer Landes schaffen. Aber es bringt ja nichts. Also sich darauf einzulassen und jetzt auf der Straße in irgendwelche Blutbäder einzugehen, hat keine Konsequenz. Abgesehen davon, dass die Hintermänner doppelt profitieren. Denn dass diese Umvolkungspolitik, die haben es ja letzte Woche gesagt, von den Franzosen mittlerweile auch mehrheitlich so benannt wird. Also in Deutschland käme das nicht vor. Es natürlich hilft nur die Rechten. Dass das Ziel ist, dieser politischen Hintermänner, ist ja auch evident. Oder?
Also, es ist halt so perfide, ne? Es ist so perfide. So, gleichzeitig zerstörst du diese Länder, diese Kulturen. Die Menschen kommen, zerstören hier die Länder und die Kulturen. Und alles, was dann an Eskalation entsteht, ist eine Ablenkung von denen, die dafür verantwortlich sind und spielt ihnen dann selber nur in die Hände, um noch mehr autoritäre Maßnahmen darauf zu rechtfertigen. Und kurz davor standen wir zuletzt nach diesem brutalen Dreifachmord an den drei kleinen Engeln da beim Taylor Swift-Tanzkurs in Rothdale, war das, glaube ich, bin mir nicht mehr sicher, ne? Das war Nachkomme ruandischer Migranten in Großbritannien. Und da hatten wir ja wirklich die Situation, wo wir rechte Demonstranten hatten, die gewalttätig geworden sind, muslimische Demonstranten, Aufständige, die einfach irgendwelche Weißen in den Straßen angegriffen haben und gleichzeitig Linksextreme. Ja, das stößt dann alles aufeinander und schaukelt sich hoch und das kann schnell zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen. Und darauf begründest du dann noch mehr autoritäre Politik. Exakt. Deswegen ist es immer so eine schmale Gratwanderung, auf diese Zustände hinzuweisen und sie in grafischer Art und Weise zu schildern, gleichzeitig aber den Strich darunter zu ziehen, dass die Abneigung sich eben nicht gegen die richten sollte, die gekommen sind, weil diese Leute selber, sie verhalten sich so wie sie sich nun mal verhalten, in überproportionalen Anteilen in der Gewaltstatistik überrepräsentiert. Moment, aber die sie geholt haben, sind die Verantwortlichen. Und das lenkt einfach alles so wunderbar voneinander ab und spaltet dann auch noch gesellschaftlich. Es ist schwer da einen kühlen Kopf zu bewahren.
Absolut. Ich stimme dir nicht zu. Ich finde immer, doch, die Abneigung kann sich gegen die richten, muss sie auch. Aber es ist eben das Schwierige und das muss man aushalten, das gehört zum Erwachsenwerden auch. Man muss halt akzeptieren, dass diese Abneigung, die man da hat, nicht sinnvoll umschwenken darf in irgendwelche Affekttaten. Das ist ja nun, damit muss man eben leben, dass man sagt, diese unerträglichen Menschen, das ist wie mit der Todesstrafe für Kinderschänder, die immer wieder so als emotional billige Sache angeführt wird, kann ich komplett nachvollziehen, diese Forderung. Als Vater ist das eine Sache emotional. Bin ich da voll dafür. Aber wenn wir uns mit der Emotion bei jeder Gelegenheit hingeben, dann ist Bürgerkrieg die Folge. Das ergibt keinen Sinn. Man muss sich halt, so unerträglich es ist, zusammenreißen und klar erkennen, die Täter sind die Waffe, die unsere Politiker selber importieren und geholt haben. Unsere Gegner sind unsere eigenen Politiker und gegen die müssen wir uns wenden, auch nicht mit Blutbädern, sondern schlichtweg, indem wir sie aus einer Macht entfernen und in Zellen werfen und ihre Waffen eben zurückbringen, dahin, wo sie herkamen. Aber dass wir das mitteilen müssen, auch in aller grafischen Härte, halte ich für absolut nötig. Denn solange
aber auch ganz wichtig, ja. Aber ja. Auch ganz wichtig ist, dass wir jetzt die Waffen, wie du sie nennst, nicht verwechseln mit allen Menschen,
absolut.
Die sagen wir mal, einen anderen kulturellen Hintergrund haben.
Ja,
das darf man nämlich auch nicht. Ja, ja, aber natürlich passiert das,
ja.
Dass dann zum Beispiel sich der Hass auf eine Frau mit Kopftuch richtet, ja. Also ich habe keinen Hass auf eine Frau mit Kopftuch, nur weil sie ein Kopftuch trägt, erstmal, ja. Solange sie nichts getan hat, hat sie erstmal nichts getan. Und aber es wird halt alles auch vermischt. Und auch das ist natürlich wahrscheinlich geplant.
Ja, du musst die Entwicklung halt einfach aufhalten, ja. Und das so schnell wie möglich.
So ist es. Was tatsächlich getan wird, ist allerdings auch bezeichnend. Apollo vermeldet, im öffentlich-rechtlichen Kika, also im Kinderkanal, können Vorschulkinder ab 3 Jahren jetzt endlich auch auf Türkisch fernsehen. Seit dem 1. März ist die Sendung Kikaninchen Schnipselwelt mit türkischer Synchronisation erhältlich für ARD und ZDF. Ist doch herrlich, oder? Ich meine, statt dass wir endlich in deutschen Schulen dafür sorgen, dass die Kinder Deutsch sprechen können, was sie großteils Wahnsinn. Nicht können, zeigt man ihnen einfach lieber türkisches Fernsehen, damit sich ja gar nichts tut.
Ja, das ist verrückt.
Pointe? Keine. Nein, das keine. Alles mit deutschen Steuergeldern. Aber das ist noch
1836.
Nicht alles. Genau, das ist genau die Summe, die da ist.
Jetzt hätte ich gerne Dedet gehört.
Ach so, ja.
Ja, das Danke. Ist halt nicht mehr Komik, ist Timing-Clowny, muss ich noch beibringen. Also jetzt auf Aufforderung ist es ganz schlecht.
Ja, Timing mit Aufforderung. Oi.
Aber, liebe Insassen des Deutsch-Grünen Reiches, das war noch nicht alles, denn euer Geld wird nicht nur dafür verbrannt, sondern auch, und damit sind wir beim Schluss der Sendung wie immer bei der deutschen Wirtschaft, sondern auch für unsere spanischen Europakollegen, deren Rentenkasse nämlich hatten jetzt eine ordentliche Aufrüstung erfahren durch deutsches Geld. Die Welt vermeldet. Es gibt Verdächtigungen und Befürchtungen, denen zufolge insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro aus Brüssel, die eigentlich für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie gedacht waren, für Löcher im spanischen Haushalt genutzt worden. Das berichtet unter anderem El Mundo, die sich auf eine Liste von Haushaltsänderungsanträgen berichtet, die vom Finanzministerium an das spanische Abgeordnetenhaus gegangen seien. Demnach sollen 2,39 Milliarden Euro in die Pensionskassen der Beamten sowie in den Topf für Mindestrenten.
Wir haben ja doch auch unter Corona gelitten, also bitte.
Genau, ja. El Mundo zufolge könnte der Gesamtbetrag sogar noch deutlich höher liegen, da die Regierung sich etwa zu fraglichen 3 Milliarden Euro für Beamtenpensionen im Jahr 2025 noch gar nicht geäußert habe. Also Milena, ich fasse zusammen, die nie existente Corona-Pandemie führt also dazu, dass die Spanier, die artig mitgemacht haben, Geld gekriegt haben, um ihre strukturellen Probleme mit Beamten Pensionen auszugleichen. Wenn ich jetzt Verschwörungstheoretiker wäre, dann würde mein Aluhut
rauchen. Ja, also ganz ehrlich, diese große Aufregung überall, das ist was für eine Heuchelei ist das. Also jetzt können alle mit dem Finger auf das böse Spanien zeigen, ne? Und keiner muss sich mehr Gedanken machen, uns die CO2-Steuer zurückzuzahlen, weil die Klimakatastrophe ausfällt. Wir haben es letzte Woche ja schon mal ganz kurz gesagt. Also der Weltklimarat hat das Horrorszenario abgesagt, fällt aus. Aber wir dürfen uns daran erinnern, auch Habeck und Scholz wollten mit der Ampel Corona-Gelder für Klima verwenden. Das hatten sie ja fest eingeplant. Das ging dann gerichtlich nicht durch. Ja? Also ich meine, sonst hätten die es ja auch gemacht. Ne? Und wenn man bedenkt, dass...
Wie? Der Klimawandel befördert aber auch die Entwicklung neuer Pandemien.
Sagt die WHO.
Oder? Ich glaube schon, oder?
Das war wirklich mal ein Ding.
Natürlich. Ja, das ist, glaube ich, das einzige Argument der WHO für den Satz, es ist das Jahrhundert der Pandemien. Ja? Sonst gibt es nämlich dafür überhaupt weder ein Beleg noch sonst irgendwas, ein Argument. Ja, warum sollte das jetzt das Jahrhundert der Pandemien sein?
Ja, weil sie es wollen.
Sagen wir mal, weil wir medizinisch ja viel weiter sind vielleicht als in den letzten Jahrhunderten. Ja? Man müsste eigentlich eher denken, es wird weniger Pandemien geben. Ja? Nein, es gibt mehr, natürlich wegen des Klimawandels, der jetzt ausfällt. Also die Klimakatastrophe. Natürlich fällt der Klimawandel nicht aus. Es hat ja auch kaum jemand gemeldet. Das ist ja so lustig. Ich habe ja mal nachgeschaut. Also die Bild hat's gemeldet und dann aber gleich auch reingeschrieben, aber ist trotzdem schlimm. Ne? Also ist trotzdem alles ganz schlimm. Die Berliner Zeitung hat's auch gebracht hinter der Bezahlschranke. Also es handelt sich um eine öffentliche Pressemitteilung des Weltklimarates. Das machen die Berliner Zeitung hinter Bezahlschranke. Ich nehme an, da hat einer ein bisschen Schiss in der Box. Und die anderen haben gar nichts davon geredet. Ich meine, die gesamte deutsche und auch EU-Politik beruht, also die ganze Energiewende, alles beruht und die CO2-Abzocke beruht auf diesem Horrorszenario. Ja, und den Medien fällt es nicht mal ein, das zu melden. Und warum? Weil die alle den Klimakodex unterschrieben haben.
Weil das hilft nur die Rechten. Weißt du doch.
Ja, die haben den Klimakodex unterschrieben. Und im Klimakodex, also das haben wirklich fast alle Journalisten unterschrieben, in Österreich gleich die ganze Nachrichtenagentur ab.
Nicht ein Journalist hat das Ding unterschrieben. Also wer das unterschreibt, hat seinen Beruf in dem Augenblick abgegeben.
Ja, weil da drin steht auch, also man soll nichts schreiben, was dieser Alarmstimmung widerspricht. Ne? Bloß keine False Balance nennen sie das. Ja.
Oh, wie praktisch.
Mhm. Ja, das ist wirklich etwas, was angebliche Journalisten unterschrieben haben. Ja, auch dieser fürchterliche Klima, wie nennt man ihn?
Weiß nicht, wen du meinst.
Ja, dieser Özdemir Terli, das ist der ist Meteorologe beim ZDF.
Ja, dieser Wettermann vom ZDF.
Der Wettermann vom ZDF mit den schlecht geschnittenen Sakkos. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, ehrlich gesagt. Das ist wirklich, wie waren die früher im Hyde Park? Da standen die doch immer und haben vom Weltuntergang gefaselt. Ne? Also auf diesen Kisten. So kommt der mir immer vor. Also diese Leute haben alle diesen Klimakodex unterschrieben. Und deswegen erfahrt ihr da draußen auch nicht, dass
die
Klimakatastrophe abgesagt wurde.
Ja, so sieht's aus.
Es ist ja nicht nur das, ne? Also wir versuchen es ja auch dann bei der jungen Generation dementsprechend zu fördern. Die Bundesregierung, ich zitiere einfach mal News an der Stelle, hat im Rahmen der politischen Bildung ein Computerspiel entwickelt lassen, bei dem Schüler Internetkommentare über den Klimawandel im fiktiven sozialen Netzwerk Cuttlefish löschen sollen. 20.000 Euro. Also du kannst ein ganz, ganz guter Trusted Flagger theoretisch hier werden, wenn du das genug spielst. 20.000 Euro Steuergeld flossen über die Bundeszentrale für politische Bildung in die Entwicklung des Spiels. Laut der BPB eignet sich das Spiel besonders für den Einsatz in der Schule. Ja. Ich werde da ein Let's Play zu aufnehmen. Ja, also hier habt ihr es zum ersten Mal gehört. Es soll nämlich so sein, dass du, wenn du alle klimakritischen Kommentare oder zumindest dort einen harten Fokus drauf legst, die zu entfernen, die dann den Alarmismus beklagen oder dergleichen, dass es dann ein Zufluchtsort für Weltverbesserer wird. Klimaschützer organisieren über Cuttlefish eine Demo zur Emissionssenkung. Das ist dann die Medienberichterstattung, die du spielintern dann bekommst, wenn du diese klimafeindliche Agenda-Kommentare löscht. Ja. Also gerne mal spielen, Leute.
In der nächsten Version werden die erschossen.
Dunkel, Milena, dunkel, wo du da gleich hingehst.
Aber eskaliert direkt, Alter.
Tatsächlich kenne ich ein Beispiel, bei Milena immer, da kenne ich tatsächlich ein Beispiel, toxische Weiblichkeit, kenne ich da ein Beispiel, dass hier leider Recht gibt. Also es gibt nämlich so ein anderes Computerspiel, was ich neulich gesehen habe. Da ist ein dunkelhäutiges Mädchen, sehr, sehr schlecht animiert, rennt dann zu einem Häuschen, wo eine alte Oma drin wohnt. Und die alte Oma kommt raus aus dem Häuschen, steht auf einer Brücke über einem braunen Fluss, also die wohnt irgendwie an einem Kackefluss, steht auf der Brücke und das Kind verlangt dann von der Oma, dass sie einen afrikanischen Namen ausspricht und die Oma nennt das Kind aber immer Anna oder irgendwie sowas und dann bricht die Brücke zusammen und die Oma fällt in den braunen Fluss. Also das ist dann nicht mehr weit, bis dann jemand kommt und der Oma noch so ein bisschen hilft beim Untergehen.
Haben sie jetzt, glaube ich, gelöscht, ne?
Nach
größeren Protesten.
Auch staatsoffizielles Computerspiel.
Ja, sie fanden es richtig.
Insofern,
was war das?
Das ist ja ein Computerspiel.
Das war bei Kicker. Das war, glaube ich, auch. War das bei Kicker? Ich glaube schon. Ich glaube auch bei Kicker.
Ich muss nochmal nachgucken. Aber das war.
Ja, das war. Ich glaube, das war eher im Fernsehen. Das war gar kein Computerspiel.
Mhm. Okay.
Das war so ein Plot im Fernsehen, das junge Mädchen, genau, dieses Dunkelhäutige und die Oma, die es halt nicht auf die Reihe gekriegt hat. Genau,
ja. Macht es nicht weniger gruselig, ne? Also,
nee, macht es nicht weniger gruselig.
Nächste Woche das lustige Erschießungsspiel an dieser Stelle, was dann präsentiert von eurer Bundeszentrale für politische Verblödung von Boris Pistorius und seinem Einberufungschef offiziell produziert. Und bis dahin, ihr Lieben, bis zur nächsten Woche kann ich euch nur zurufen, was ich schon so oft sagen musste. Unsere Freiheit, die ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Korruption befreien. Es bleibt allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Clownswelt und Milena Preradovic. Das war Nummer 242 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag. Denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.